Hey, Smarter Leben macht ein paar Wochen Sommerpause. Ab dem 11. Juli hört ihr hier wieder neue Folgen und in der Zwischenzeit versorgen wir euch mit Highlights aus dem Archiv. Viel Spaß damit!
Jobcrafting bewirkt, dass der Job, den du hast, wieder der ist, der zu dir passt und den du magst.
Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute sprechen wir darüber, wie wir zufriedener in unserem Job werden. Zu Gast ist Unternehmerin, Coach und Autorin Ranghild Struss. Na, wie geht's euch im Job? Rein statistisch dürften viele von euch unzufrieden sein. Laut einer aktuellen Studie ist nicht mal die Hälfte der Arbeitnehmenden in Deutschland zufrieden. Wut auf Vorgesetzte, hohe Fehlzeiten, wenig Bindung ans Unternehmen, all das lässt sich aus diesen und anderen Daten rauslesen. Klingt wirklich nicht gut. Schnell liegt da natürlich ein Gedanke nahe, einen neuen Job suchen und die Firma wechseln. Oft ist es allerdings sinnvoller, die jetzige Arbeitsstelle so zu verändern, dass sie wieder besser zu uns passt. Und das ist häufiger möglich, als wir glauben, sagt Ranghild. Am besten in 5 Schritten per Jobcrafting. Was genau ist das? Wie gehen wir am besten dabei vor? Und wann ist es doch Zeit, den Job zu wechseln? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Ranghild, eine aktuelle Studie hat hochgerechnet, dass 7,3 Millionen Menschen in Deutschland innerlich gekündigt haben. Knapp die Hälfte der Beschäftigten ist angeblich auf dem Sprung und sucht aktiv oder ist einfach offen für einen Wechsel. Welche Hauptgründe siehst du dafür?
Also wenn man das zusammenfasst, dann ist der Hauptgrund für eine leichte Unzufriedenheit oder ein Gelangweiltsein im Job eine mangelnde Jobpersonenpassung. Also sagen wir mal, du bist jemand, der das Bedürfnis nach ganz viel Autonomie hat und du darfst aber durch deinen Job irgendwie weder Freiheitsgrade ausnutzen, noch hast du eine Menge Verantwortung, dann ist das etwas, was dich stören würde. Wenn du jetzt von deiner Persönlichkeit eher so aufgestellt bist, dass dein Bedürfnis ist, möglichst viel persönliche Anerkennung zu bekommen oder in einem sehr kooperativen Arbeitsumfeld zu arbeiten, und das dann nicht erfüllt würde, dann würde das halt die mangelnde Jobpersonenpassung ausmachen. Also eigentlich heißt unzufrieden sein immer, dass der Job, den du hast, nicht die Erwartungen erfüllt, die du an ihn hast. Und das ist ja je nach Persönlichkeit, je nach Werten, je nach Eigenschaften, je nach Bedürfnissen unterschiedlich.
Klingt aber auch nach etwas, über das man ins Gespräch gehen könnte, mit Vorgesetzten, mit Kollegen. Warum denken alle gleich an Kündigungen, an Jobwechsel? Was hindert uns daran, was zu verändern?
Die Tatsache, dass es gar kein gelerntes Prinzip ist, sich aktiv Gedanken darüber zu machen, was man denn eventuell verändern könnte. Leider neigen wir dazu, den Job als eine von außen nach innen oktroyierte Erwartungshaltung zu verstehen, die festgefahren ist, also die irgendwie einfach steht. Dabei muss man sich mal überlegen, machen wir alle unbewusst eine Form von Jobcrafting, also dass wir aktiv Einfluss nehmen und unseren Job verändern, wenn wir ihn beginnen. Also wenn du dir jetzt vorstellst, 2 Stellen sind gleich ausgeschrieben und die eine Person, die sich darauf bewirbt, ist wahnsinnig außenorientiert, total kooperativ, sehr kommunikativ, ganz interessiert an Ideenentwicklung im Austausch. Und die andere Person, die sich darauf bewirbt, ist vielleicht von ihrem Charakter eher Zahlen, Daten, faktenlastig, ist eher analytisch, vielleicht ein bisschen introvertierter, sehr strukturiert. Du kannst dir vorstellen, dass obgleich die Stelle vielleicht ähnlich ausgeschrieben ist, die ganz unterschiedlich ausführen würden. Also wir betreiben eigentlich alle automatisch so ein bisschen Jobcrafting, aber irgendwann ist dieses innere Gefühl der Unzufriedenheit so, dass man es gar nicht richtig festlegen kann. Man weiß eigentlich gar nicht so genau, warum bin ich eigentlich unzufrieden. Und deshalb verändern die Leute vielleicht manchmal nichts, weil der erste Grund nämlich so Unwissenheit darüber, was einen eigentlich unzufrieden macht. Und die 2, 3 anderen Gründe sind eigentlich auch zusammenfassend zu benennen. Das eine ist Angst. Angst irgendwie zu scheitern, Angst anzuecken, Angst sich aus der Komfortzone rausbewegen
Angst
zu müssen.
Angst vor Veränderung.
Ganz genau, einfach. Weil das auch eine Unsicherheit mit sich bringt. Und Angst, sich aus der Komfortzone herausbewegen zu müssen, ist auch eng mit dem nächsten Grund verbunden, warum Menschen nichts ändern an ihrer Jobsituation, das ist die Bequemlichkeit. Und das ist auch evolutorisch so in uns eingepflanzt. Auch wenn es sich schlecht anfühlt, weiß ich zumindest, was ich zu erwarten habe. Das heißt, es gibt zumindest so eine Zukunftssicherheit. Und deshalb neigen wir eben manchmal zur Bequemlichkeit. Und der 4. Grund, den finde ich auch nicht unwichtig, das sind schlechte innere Überzeugungen. Also ich erlebe das ganz häufig in unseren Coachings und Beratungen und Workshops, dass Leute sagen, oh, und das finde ich irgendwie blöd und dann kriege ich keine Anerkennung und dann wollte ich hier mal Verantwortung übernehmen, das wurde mir auch nicht erlaubt und so. Und dann wird irgendwie aufgezählt, was alles Käse ist. Und wenn ich dann frage, ja, haben Sie denn schon mal oder hast du denn schon mal mit der vorgesetzten Person darüber gesprochen? Und dann kommen diese Überzeugungen, ja, nee, das müsste die doch von selbst wissen. Oder nee, also bei uns im Unternehmen, das das ist ja völlig klar, da hat gar keiner Bock darauf, dass ich was verändere oder so. Ne? Also dann kommen diese negativen Überzeugungen, die schlechte Einstellung, die eben auch sich negativ auf die eigene Veränderungsbereitschaft und Kraft auswirkt.
Es gibt viele Gründe also, die uns davon abhalten. Wir wollen heute aber darüber sprechen, wie wir etwas an unserem Job ändern können, sodass er besser zu uns passt und das per Jobcrafting. Du hast den Begriff jetzt schon ein paar Mal genannt. Was ist das genau?
Also das kommt aus dem Englischen und craften heißt ja gestalten. Also Jobcrafting meint eigentlich das selbstbestimmte aktive Einwirken auf den eigenen Job, um ihn wieder passend zu machen. Und wenn man das ein bisschen einfacher ausdrückt, dann könnte man sagen, Jobcrafting bewirkt, dass der Job, den du hast, wieder der ist, der zu dir passt und den du magst.
Aber den Job gestalten zu können, klingt schon auch erstmal nach einem Privileg, oder nicht?
Das ist ein Vorwurf, der häufig gemacht wird. Und es ist natürlich so, dass in sehr reglementierten Jobs, also sagen wir jetzt mal irgendwie in der Produktion oder in der Pflege oder auch in bestimmten Bereichen der Verwaltung, vielleicht nicht so ein hoher Gestaltungsspielraum ist, wenn es um die Aufgaben geht, die man zu erledigen hat oder vielleicht sogar auch die Art und Weise, wie man sie zu erledigen hat. Aber es gibt immer noch Einflussfaktoren, die jeder wahrnehmen kann. Zum Beispiel, wie ich dem Job gegenüber eingestellt bin oder wie ich meine Aufgaben priorisiere oder woran ich denke, während ich sie ausführe oder wie ich die Beziehungen und die Kommunikation mit meinem Umfeld gestalte. Und das sind sogar alles Maßnahmen, für die man noch nicht einmal den Einbezug einer Führungskraft braucht, sondern das kann man eben entweder in sich persönlich verändern oder mit den Menschen, die direkt mit einem zusammenarbeiten.
Okay, also es gibt schon Jobs, in denen es Grenzen gibt. Ich habe jetzt zum Beispiel auch an Lehrkräfte gedacht. Aber wenn ich zurückblicke, stimmt eigentlich, das muss ich auch kombinieren mit dem, was du gesagt hast, jede Person übt die Stelle anders aus. Meine Lehrer, Lehrerinnen waren ja auch alle ganz unterschiedlich, haben unterschiedlich den Unterricht gestaltet. Da gab es ja auch irgendwelche Spielräume im starren System Schule zum Beispiel.
Und wer sich jetzt mal an die Schule erinnert, der oder die wird auf jeden Fall eine Lehrkraft in Erinnerung haben, die motivierend war, die eine gute Beziehung entweder zu den Schülern und Schülerinnen aufbauen konnte oder auch zur Materie. Die Frage ist, wie führe ich diese Aufgaben aus? Und da gibt es sehr viel Gestaltungspotenzial. Und gerade im Lehrberuf, und das merken wir auch immer wieder in unseren Workshops, kommt es vor allen Dingen auch auf die innere Einstellung an. Also wenn du als Lehrkraft in die Schule gehst und eigentlich schon so eine Krawatte hast, weil du denkst, alle Schüler wollen mir was und die sind alle doof und faul und irgendwie rückwärtsgewandt oder so oder setzen mich unter Druck mit dem Technikwissen, was sie haben. Und wenn ich zum Beispiel mit so einer Einstellung da reingehe, dann macht mir der Unterricht als Lehrkraft natürlich wesentlich viel weniger Spaß, als wenn ich vielleicht mit einer positiven Einstellung reingehe.
Also die Einstellung zur Arbeit, zu den Tätigkeiten, zu den Menschen, denen ich begegne, ist schon mal eine erste wichtige Stellschraube.
In der Einstellung kannst du die Bedeutsamkeit deines Wirkens auch definieren. Also du hast ja gerade auch gefragt, in welchen Berufen das vielleicht nicht so leicht möglich ist. Jobcrafting wurde vor ungefähr 20 Jahren mit Pflegekräften als erstes ausprobiert und die wurden interviewt, wie sehr sie ihren Job mögen oder nicht mögen und dann im Anschluss darum gebeten, über ihren Job zu erzählen. Und die Menschen, die ihren Job toll fanden, die haben ihm eine gute Bedeutung, also einen Bedeutungszusammenhang gegeben, der ein bisschen größer war als die Tätigkeit, die sie eben auszuführen hatten. Beispiel, manche Leute haben gesagt, ich wirke am Gesundheitssystem mit oder ich helfe den Menschen, sich besser zu fühlen. Und die Menschen, die nicht so zufrieden waren mit ihrem Job, die haben sowas gesagt wie, ja, ich muss hier die Bettpfannen auswechseln. Also welcher Bedeutungszusammenhang für mich mit meinem Job verbunden ist, hat eine maßgebliche Auswirkung darauf, wie zufrieden ich bin.
Wie Sie mit Jobcrafting Ihre Arbeit wieder lieben lernen, heißt dein Buch. Inwiefern ist es denn wichtig, dass wir unsere Arbeit lieben?
Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir mit unserer Arbeit zumindest zufrieden sind. Und Zufriedenheit bedeutet, dass der Job die Erwartungen, die ich an ihn habe, erfüllt. Dass er zu mir passt, insofern, als dass ich mich nicht verstellen muss. Denn, und das ist ganz wichtig, du kannst nicht 8, 9, 10 Stunden am Tag deine Persönlichkeit an den Nagel hängen, irgendeine Rolle spielen und dann, wenn du nach Hause gehst, deine Persönlichkeit wieder einsammeln. Das macht unglücklich. Es gibt ganz viele Untersuchungen darüber, dass zumindest zufrieden zu sein mit dem, was man tut, sich positiv auf die psychische und sogar auch die physische Gesundheit auswirkt. Also du bist viel resilienter, du kannst mit Stress besser umgehen, du bist ausgeglichener. Wer den ganzen Tag das Gefühl hat, nicht er selbst sein zu können, der entfernt sich irgendwann innerlich auch von sich selbst und fühlt sich einsam. Also stell dir mal vor, du würdest hier eine Rolle spielen. Und dann würde ja dein gesamtes KollegInnenumfeld auch nur auf diese Rolle referenzieren. Du würdest immer nur Feedback bekommen für eine Person, die du gar nicht bist. Das heißt, nichts von diesem Feedback erreicht dich im Herzen und so wirst du einsam und unzufrieden. Und außerdem ist ein ganz wichtiger glücksbestimmender Faktor, dass wir das Gefühl haben, wir selbst sein zu können und dass wir das Gefühl haben, persönlich anerkannt und wachsen zu dürfen. Und wenn das nicht gegeben ist, dann entsteht eben in dieser Diskrepanz von dem eigentlichen Wesen, das du bist und dem Verhalten, was du jeden Tag an den Tag legen musst, ein so großer Energieverlust, dass dich das automatisch irgendwann schwächen wird. Und zwar körperlich und also emotional auch.
Also den Job einfach nur als Mittel zum Zweck, als Geldquelle zu sehen, das kann auf Dauer dann nicht funktionieren eigentlich.
Es kommt darauf an, was deine Erwartungen sind. Es ist auch total legitim zu sagen, und das ist mir ein besonders wichtiger Punkt, weil ja heute immer so viel von Leidenschaft gesprochen wird und seine Passion zu finden und so. Es ist total legitim zu sagen, ich gehe 6 oder 8 Stunden am Tag einer Tätigkeit nach, die ich gut kann und die mir nicht wehtut. Muss die meine Leidenschaft sein? Nein. Muss die jetzt irgendwie mein primäres Interesse erfüllen? Nein. Aber dein Job darf dir nicht wehtun. Das heißt, er darf dir nicht mehr Energie nehmen, als er dir gibt. Wenn du aber mit einer Tätigkeit, die jetzt vielleicht dich nicht vollkommen aus dem Häuschen bringt, was die Fröhlichkeit angeht, dennoch zufrieden bist, weil sie dir ermöglicht, ein Leben zu führen, das du führen möchtest, dann ist das vollkommen legitim und in Ordnung. Für mich geht es darum, dass mir ganz wichtig ist zu sagen, niemand sollte unter seinem Job leiden. Mhm. Das darf nicht sein.
Was sind denn in der Regel eigentlich so erste Anzeichen wirklich für berufliche Unzufriedenheit? Wie können wir das vielleicht auch rechtzeitig bemerken, damit wir nicht dann immer erst anfangen, wenn wir eigentlich schon innerlich gekündigt haben?
Es gibt diese ersten Anzeichen dafür, dass du dich ein bisschen von dir selbst entfremdest. Und meistens sind das irgendwelche Unzufriedenheiten in den Stimmungen zum Beispiel. Also unangenehme Gefühle wie Ärger, Frust, Neid, aber auch sowas wie Gleichgültigkeit, so ein Gefühl von Leere, Abneigung. Wenn du in deinem Job das Gefühl hast, dass du ständig gegen irgendwelche inneren Widerstände arbeiten musst, und das erkennst du daran, dass du so ein inneres Gefühl von irgendwas stimmt hier einfach nicht hast, dann lohnt es sich, diesem Gefühl auf den Grund zu gehen. Also es reicht auch nicht, einfach zu sagen, okay, ich merke jetzt, ich bin unzufrieden, alles klar, auf zu neuen Ufern. Wir konnten feststellen, dass Menschen, die verfrüht ihren Job wechseln und das vielleicht sogar häufiger machen im Leben, weil sie dieses Gefühl von Neuanfang und irgendwie das Gras ist grüner auf der anderen Seite haben, dass das dauerhaft nicht zu mehr Jobzufriedenheit führt. Letztendlich nimmt man sich ja überall selbst mit hin. Das heißt, wenn du so dieses Gefühl von und irgendwie nervt's mich und irgendwas ist hier blöd und so hast, dann geh dem doch mal auf den Grund und versuche rauszufinden, was genau macht mich eigentlich unzufrieden. Und das ist schon die erste Aufgabe, die wirklich Konzentration erfordert. Wenn du jetzt am Wochenende denkst, Schock, schwere Not, ey, Montag nähert sich wieder, dann ist das erstmal kein gutes Zeichen. Und es gibt natürlich in jedem Job auch Phasen, die anstrengend sind, in denen man das Energiesystem vielleicht mal ein bisschen übermäßig hochfahren muss, damit man den Aufgaben gerecht wird. Dann gibt's ja auch Lebenssituationen, die einfach anstrengend sind. Und deshalb ist es wichtig, im Jobcrafting mit einer Standortanalyse zu beginnen. Also mal zu gucken, okay, was sind denn eigentlich meine Lebensbereiche, die im Moment Energie von mir brauchen? Und in diesen Lebensbereichen, welche Rolle spielt der Job dabei? Und dann zu gucken, was nimmt da meine Energie und was gibt mir Energie? Das ist die erste große Frage, die man sich stellen kann. Im Job, was sind meine Energiefresser und meine Energiegeber?
Genau, du sagst nämlich, Jobcrafting funktioniert in 5 Schritten am besten. Die Standortanalyse ist der erste Schritt. Und Energiefresser, Energiegeber, wenn das wichtig ist, das heißt auch den Fokus darauf richten, was uns schon zufrieden macht.
Wir neigen in der Unzufriedenheit manchmal dazu, das vollkommen außer Acht zu lassen, was auch schon gut läuft. Und damit ist uns deshalb nicht gedient, weil wenn es darum geht, den Job positiv zu gestalten, dann sollten wir ja auch das vermehren, was uns bereits Spaß macht. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe einen interessanten Austausch mit bestimmten KollegInnen, dann ist das vielleicht eine Quelle von Energie, weil ich da Inspiration bekomme. Dann sollte ich überlegen, wie kann ich das eventuell ausbauen zum Beispiel. Ne? Es geht ja nicht nur darum, darum, die Energiefresser abzubauen, sondern du musst an die Stelle ja auch etwas stellen, was dir dann mehr Freude macht, mehr Energie gibt, dich wachsen lässt, dich vielleicht inspiriert, deine Neugierde befriedigt oder auch dein Gefühl von Sicherheit befriedigt, ja, indem du mehr Aufgaben übernimmst, die du eben schon gut kannst. Es gibt ja auch Menschen, die im Job unzufrieden sind, weil sie das Gefühl haben, überfordert zu sein zum Beispiel, ne? Also das erstmal so ganz allgemein und dann kann man ja auch noch tiefer einsteigen, also sich mal zu überlegen, okay, was sind eigentlich die Aufgaben, die ich zu erledigen habe? Wir denken bei dem Job häufig nur an die Inhalte des Arbeitens. Im zweiten Schritt wäre es dann aber auch sinnvoll zu gucken, wie erledige ich überhaupt meine Aufgaben? Ich erlebe viele Menschen, die unzufrieden sind, weil sie beispielsweise alles Mögliche bis auf den letzten Drücker aufschieben und dann haben sie ständig Stress und vor allen Dingen auch ein Selbstwirksamkeitsproblem, also so nicht mehr das volle Erleben auch richtig Einfluss zu nehmen und gute Ergebnisse produzieren zu können, weil dann schlichtweg die Zeit nicht mehr reicht, um das volle Potenzial auszuschöpfen. Und da geht es noch gar nicht mal um die Aufgaben. Wenn ich die Leute dann frage, dann sagen die, nee, also das, was ich mache, das macht mir eigentlich Spaß, aber irgendwie fühle ich mich ständig doof. Mhm. Und dann liegt es vielleicht manchmal an der Arbeitsweise oder es liegt auch am Arbeitsmodell, ja, dass du irgendwie einen zu langen Weg zur Arbeit hast, damit zu viel Zeit schon irgendwie verplemperst. Und für die wäre es vielleicht gut, wenn sie dann im Arbeitsmodell aushandeln, dass sie mal 3 Tage Homeoffice in der Woche oder so machen dürfen. Ne?
Also wenn ich mal jetzt nochmal überlege, Standortanalyse heißt im Grunde, wir schauen, was frisst Energie, was gibt uns Energie. Wir schauen auf verschiedene Aspekte, auf das Wie des Arbeitens, auf das Was des Arbeitens und auf die Einstellung auch zur Arbeit. Und das Wie des Arbeitens und das Was des Arbeitens hat natürlich dann nochmal verschiedene Aspekte, die das umfasst. Aber wir denken wirklich breit und schauen in alle Bereiche mal, was könnte uns eigentlich gerade unzufrieden machen, was könnte uns zufriedener machen, was macht uns schon zufrieden.
Und 2 weitere Bereiche des Jobcraftings, also so Schrauben, an denen man noch drehen kann, sind die Beziehungen. Wir neigen ja manchmal dazu zu denken, Beziehungen sind doof, weil das Gegenüber doof ist. Aber Beziehung ist ja das, was sich zwischen 2 Menschen abspielt. Und wenn du mal überlegst, dann gibt es in deinem Arbeitsumfeld Menschen, mit denen du Lust hast, mehr zu tun zu haben. Also mehr zu kommunizieren, dich mehr zu sehen, mehr zusammenzuarbeiten. Dann gibt's Menschen, mit denen möchtest du schlichtweg weniger zu tun haben, weil sie dir irgendwie auf den Nerv gehen oder weil sie dir Energie rauben oder weil du das Gefühl hast, ständig die Aufgaben irgendwie für die zu Ende machen zu müssen, wie auch immer. Und dann gibt es vielleicht sogar Menschen, mit denen du gar nichts mehr zu tun haben möchtest. Und es gibt vielleicht welche, die du noch gar nicht in deinem Kommunikationsumfeld hast, die du aber toll findest, mit denen du gerne mehr zusammen machen wollen würdest. Und dann gibt's natürlich die bestehenden Beziehungen, auf die du Einfluss nehmen kannst. Also wenn du zum Beispiel eine Vorgesetzte hast, mit der du das Gefühl hast, zu wenig Austausch zu haben, dann könnte eine große Verbesserung schon sein, dass du einen Jour fix mit ihr vereinbarst. Und vielleicht bist du auch noch so gepolt, dass du motivierter bist, wenn du ab und zu ein persönliches Wort der Anerkennung erhältst. Dann wäre es total gut, wenn du deiner Vorgesetzten sagst, hey, damit ich richtig produktiv sein kann und auch das beste Ergebnis hier liefern kann, wäre für mich ein Jour fix alle, was weiß ich, für wie viele Tage wünschenswert. Und ich würde total gerne auch hören, wenn ich etwas gut gemacht habe.
Aber das wirklich einzufordern, das fällt doch vielen Menschen wahrscheinlich wahnsinnig schwer, oder?
Das Spannende ist, dass wir ja auch viele Vorgesetzte in der Beratung haben und die wünschen sich das, weil das für die Vorgesetzten zum Beispiel ein Teil von Jobcrafting ist, dass sie das Gefühl haben, nicht zu wissen, was die Mitarbeitenden wirklich wollen, wirklich denken, wirklich brauchen. Und deshalb ist es meistens eher so, dass es zu Erleichterung führt, wenn jemand sagt, hey, das und das wünsche ich mir. Dann kann der oder die Vorgesetzte ja immer noch sagen, nee, das kann ich nicht bieten, aber es erstmal zu wissen, hat ja auch für die vorgesetzte Person mit viel Sicherheit und psychologischer Sicherheit zu tun.
Und es ist wie so eine Anleitung für die Mitarbeitenden.
Ja, das finde ich total wichtig. Mhm. Ich kann es ja nicht riechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine vorgesetzte Person bin, der das nicht so leicht fällt, weil sie es einfach nicht gelernt hat oder weil es nicht ihrem eigenen Charakter entspricht, auf einer regelmäßigen Ebene zu loben oder positives Feedback zu geben, dann mache ich das eventuell gar nicht mit böser Absicht, sondern es ist einfach nicht in meiner Wahrnehmung. Wenn die Mitarbeitenden das dann allerdings persönlich nehmen und schlechte Absicht unterstellen, dann ist ein Beziehungskonflikt ja schon vorprogrammiert. Und deshalb halte ich es für total sinnvoll und auch richtig und wichtig, die eigenen Bedürfnisse, die eigene Betriebsanleitung sozusagen auch nach außen zu kommunizieren. Und das ist ein wichtiger Teil von Jobcrafting.
Lass uns vielleicht auch einfach mal Schritt 2 anschauen. Das wäre nämlich das Erforschen der eigenen Persönlichkeit. Und jetzt ahne ich schon, warum das so wichtig ist. Du hast ja gesagt, die Job-Personen-Passung, das ist das Hauptproblem unserer Unzufriedenheit. Inwiefern haben wir denn wirklich Chance, alleine so einen Zugang zu unserer Persönlichkeit zu finden? Ist das wirklich möglich oder brauchen wir da eher auch vielleicht Feedback von außen, Gespräche mit anderen?
Ich glaube, dass eine Mischung gut tut. Und man kann sehr gut alleine beginnen. Also zum Beispiel könntest du eine Liste von 50 Eigenschaften aufschreiben.
50?
Das höre ich dann immer. Von 50 Eigenschaften okay. aufschreiben, die du an dir gerne magst, die deinen Selbstwert stärken, die irgendwie gut sind an dir. Und warum sage ich 50? Weil wir alle eine natürliche Neigung haben, erstmal in die Abwehr zu gehen. Oh nee, Eigenlob stinkt, ne? Hochmut kommt vor dem Fall, macht man doch nicht, habe ich nicht gelernt. Meine KlientInnen sagen dann immer, also ich kann ihnen besser sagen, was ich nicht mag an mir. Mhm. Also und 50 deshalb, damit du innerlich diese Hürde des Schams oder der Abwertung überwindest. Und damit du auch zu einem Potpourri an Eigenschaften kommst, was dir persönlich entspricht. Ich berate seit über 20 Jahren Menschen. Ich habe noch nie zwei Menschen getroffen, die gleich sind. Wenn ich jetzt aber unterschiedlichen Leuten sage, schreib mal 5 Eigenschaften von dir auf, dann sind es schon hohe Schnittmengen, die sich da ergeben von, keine Ahnung, kommunikativ, teamfähig, kann gut zuhören, sowas.
Das, was ne? so in der Bewerbung auch als erstes hingeschrieben wird.
Genau, und das sind auch wichtige und wertvolle Eigenschaften, Stärken und Talente. Darüber hinaus auszugehen bedeutet einfach, in einen inneren Dialog mit dir einzusteigen und tiefer in deine Persönlichkeit einzutauchen. Und genau darum geht es bei einer Persönlichkeitsanalyse, dass du dich selbst fragst, wer bin ich eigentlich mit anderen? Wer bin ich, wenn keiner zuschaut? Wer bin ich in meiner Biografie geworden? Es geht ja nicht nur darum, dass man irgendwie eine fixe Persönlichkeit ist, sondern du hast einen unveränderlichen Wesenskern, sagen wir mal, so Anlagen, mit denen du auch schon geboren bist. Dann gibt es aber auch die Frage, wie du die ausgestaltest. Und dann gibt es natürlich auch einen veränderbaren Teil der Persönlichkeit. Deshalb ist zum Beispiel neben der Stärkenliste ein wichtiger Punkt, auch in die Biografiearbeit einzutauchen und dir mal zu überlegen, wie warst du eigentlich, als du 14 warst oder als du 7 warst. Ganz viel von dem, was uns im heutigen Leben glücklich und zufrieden machen würde, und zwar auch im Job, sehen wir schon in der Kindheit. Natürlich nicht 1:1 übersetzt. Ja, wenn jemand sagt, oh, ich wollte Feuerwehrmann werden und ich bin immer super viel draußen rumgelaufen und so, dann heißt das nicht, dass wenn du jetzt gerade irgendwo System Administrator bist, dass du jetzt umschulen solltest zum Feuerwehrmann. Aber da liegt auf jeden Fall ein Bild, eine Metapher drin, die man übersetzen kann. Also in die Biografiearbeit einzutauchen, sich mal zu fragen, wann war ich eigentlich besonders happy und welche Umstände galten damals und was durfte ich machen? Also womit habe ich mich beschäftigt? Und nochmal zurück zur Stärkenliste. Dann könntest du nämlich anfangen, für jede positive Eigenschaft, Stärke, Talent, was du aufgeschrieben hast, was übrigens gar nicht unbedingt nur jobrelevant sein muss, sondern du kannst auch daran denken, wie du das letzte Mal den Kindergeburtstag deiner Nichte organisiert hast oder so, dann kannst du im zweiten Schritt schauen, welche Kompetenzen habe ich deshalb? Was kann ich deshalb besonders gut? Und dann ist es nur noch ein kleiner dritter Schritt, dich zu fragen, okay, und wie könnte ich diese Kompetenz jetzt in meinem Job einsetzen?
Wenn wir den Job also so verändern wollen, dass er besser zu uns passt, dann sollten wir uns ganz intensiv gedanklich mit dem Job auseinandersetzen, ganz intensiv gedanklich mit uns als Person, als Persönlichkeit auseinandersetzen. Der dritte Schritt ist aber ein echtes Gedankenspiel. Wir sollen uns unseren Traumjob vorstellen. Warum?
Das mache ich mit KlientInnen deshalb, weil ich gemerkt habe, dass wir dazu neigen, zu klein zu denken. Wir denken zu sehr, was kenne ich schon? Was ist in meiner Umgebung? Welche Leute kenne ich, die irgendwie ähnliche Jobs machen? Wir sind nicht kreativ genug, wenn es darum geht, unseren Job zu gestalten. Und um diese Bahnen des Bekannten und diese Grenzen der Erfahrung auch mal zu sprengen, zumindest mal im Kopf, finde ich es total sinnvoll, einen Traumjob zu kreieren. Also setz dich mal hin und schreib eine Stellenanzeige, die zu 100% auf dich ausgerichtet ist. Und da geht es eben nicht darum, dass du wissen musst, wie heißt dieser Job. Das ist überhaupt nicht wichtig. Sondern es geht hier um eine von innen nach außen Orientierung. Das heißt, von innen mal zu überlegen, worauf habe ich Bock, was kann ich gut. Also sollte es schon gut können, ne? Weil alles andere, es gibt ja auch viele Dinge, auf die man total Bock hat, aber die man vielleicht nicht beruflich ausführen sollte, weil der Wettbewerb da zu stark ist.
Deswegen ist das auch der Schritt 3. Wir sind jetzt schon ein bisschen unserer Persönlichkeit ja auch schon näher gekommen.
Ganz genau. Also worauf habe ich wirklich Lust, was ich auch kann? Was fordert mich vielleicht auch oder was möchte ich mal ausprobieren? Und so eine Stellenanzeige zu schreiben, ohne die Begrifflichkeiten bestimmter Jobprofile zu kennen. Und dann steht da vielleicht drin, was wir von dir wollen, ist, dass du total abenteuerlustig bist, kreativ denkend, flexibel. Dafür geben wir dir einen Wahnsinnsspielraum an Eigenverantwortung. Es gibt keine feste Arbeitszeit, du darfst sie alles selbst einteilen. So, dann schreibst du das mal alles runter. Und das ist wie so eine Art Selbsterfahrung, wenn du das dann durchliest und dann merkst, oh, mein Traumjob wäre eigentlich Surflehrer in Costa Rica und irgendwie nebenbei irgendwas mit dem Laptop arbeiten, dann ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt, was du in deinen derzeitigen Job integrieren kannst, aber das ist ein Bild, das ist eine Metapher. Ich hatte neulich, und deshalb habe ich dieses Beispiel gerade genannt, eine junge Frau in der Beratung, die Social Media Managerin und Content Managerin ist, beziehungsweise war, angestellt, und in ihrem Traumjob, das war dann so eine Übung, sagte sie ja, eigentlich will ich Reisejournalistin werden, das wollte ich schon früher, ich möchte eigentlich einen Reiseblog schreiben. Und dann ist das natürlich ein bisschen schwer, sofort mit dem Reiseblog anzufangen. Und dann haben wir das eben übersetzt und haben gesagt, es geht gar nicht darum, dass sie jetzt tatsächlich einen Reiseblog schreibt, sondern es geht einfach darum, dass diese Art der Flexibilität, unabhängig zu sein, eher so ein Nomadenleben zu führen, das war eigentlich das Bild, was dahinter stand. Und dann in der nächsten Frage, wie kann ich das in meinen Job implementieren, wurde total klar, okay, als feste Freie, als Freelance oder eben 100% remote für den Job, den sie hatte. Und das macht sie jetzt auch und ist total happy damit. Ich weiß nicht, wo auf der Welt sie jetzt gerade unterwegs ist, aber es gibt ja Möglichkeiten, die man vielleicht erst sieht, wenn man mal so richtig außerhalb der bewussten Grenzen denkt. Und dafür ist dieses eben Fantasiespiel des Traumjobs super wichtig.
Also es geht darum, das mal konkret zu verschriftlichen, und Stellenanzeigen sind ja teilweise auch super konkret, ja, ne? Mit allen möglichen Benefits und so,
genau,
um den eigenen Bedürfnissen, ja, und Talenten nochmal näher zu kommen, das, ja, nochmal sich vor Augen zu führen.
Und vor allen Dingen freier zu denken, weil diese Traumjob-Übung, da geht es nicht darum, dass dein innerer Kritiker oder dein innerer Realist sich zu Wort meldet. Da geht es wirklich um deinen inneren Visionär, um den Träumer, und das mal anzufassen und da irgendwie dran zu kommen, ist so wichtig, weil das unsere innere Wahrnehmung weitet. Und wenn wir nämlich dann mit so einer erweiterten Wahrnehmung wieder auf den derzeitigen Job schauen, dann sind wir viel kreativer, uns zu überlegen, hey, was könnte ich denn ändern? Ne? Vielleicht will ich irgendwie Jahresgleitzeit, oder vielleicht will ich irgendwie eine Hybridstelle, vielleicht will ich eine Teilzeitstelle und nebenbei irgendwie eigene Projekte machen. Vielleicht bedeutet die Auseinandersetzung mit dem Traumjob aber auch nur, dass du nachher merkst, ich mache eigentlich schon das Richtige, ich muss nur zwei Sachen wegfallen lassen, weil die irgendwie zu meiner derzeitigen Lebenssituation überhaupt nicht passen.
Aber wenn du das jetzt so beschreibst, denke ich sofort so, wie wird aus dieser Wunschvorstellung, aus diesem Traumjob, wie leiten wir dann da nicht auch nur lauter diffuse weitere Wünsche ab und sagen, ey, das wäre cool, sondern wie schaffen wir es, dass sozusagen aus dieser Wunschvorstellung annähernd Realität wird?
Du befindest dich ja in einer bestimmten Lebensphase, und die Frage ist ja dann im zweiten Schritt, nachdem du jetzt geträumt hast, kannst du ja den Realisten, das nennt sich übrigens die Walt Disney Methode, das ist ein Coaching-Tool, kannst du den Realisten ja mal wieder mit an den Tisch nehmen, und der darf dann sagen, hey, wenn wir das übersetzen und auf die derzeitige Lebenssituation übertragen, was bedeutet das? Zum Beispiel sagen wir mal, du bist in einer Lebensphase, dass du irgendwie kleine Kinder hast und du fandst deinen Job aber eigentlich cool und du musstest viel reisen oder so, dann hast du jetzt natürlich einen Zielkonflikt. Weil natürlich gibt's immer noch einen Teil in dir, der viel reisen will. Ein anderer Teil will aber gar nicht reisen, weil er bei den Kindern sein möchte. Und dann ist die Frage, wie übersetzen wir die Metapher des Reisens? Vielleicht geht es da einfach um neues Erkunden, neues Erleben, Abwechslung zu haben. So, ne? Und dann kannst du Schritt für Schritt das Bedürfnis, was hinter dem geäußerten Wunsch steht, entziffern und dieses Bedürfnis dann unter die Frage stellen, wie kann ich das in meinem derzeitigen Job erreichen?
Das heißt, Jobcrafting können wir auch durchaus als etwas Temporäres betrachten. Also vielleicht ist es ja in 5 Jahren wieder möglich, diese Dienstreisen zu machen, aber es geht manchmal auch einfach darum, eben nicht den Job zu wechseln, sondern für eine Lebensphase den Job anzupassen.
Absolut. Es geht auch um eine innere Verhandlung. Also deshalb ja die Standortanalyse ganz am Anfang des Jobcrafting-Prozesses, dass man sich mal bewusst macht, welche Lebensbereiche sind denn im Moment überhaupt wichtig für mich und welche brauchen Energie. Und wir haben ja auch alle konfligierende Bedürfnisse. Jobcrafting bedeutet, dass du die Stelle, die du einmal gewählt hast, auch immer wieder daran anpasst, wer du jetzt gerade bist. Und das bedeutet auch nicht, dass du nichts mehr machen musst, was du irgendwie doof findest. Wir haben eine innere Tendenz, Prioritäten herzustellen. Das heißt, egal was du machst, irgendwas machst du immer am wenigsten lieb. Und das ist auch okay. Also es geht ja nicht darum zu sagen, du pickst dir nur noch die Rosinen raus und machst also gar nichts mehr, wo du nicht auch zwischendurch mal denkst, boah, jetzt muss ich schon hier ein bisschen Energie aufbringen, auf die ich eigentlich gerade gar keinen Bock habe. Sondern es geht um so eine allgemeine Analyse davon, dass du im Gros sagst, ja, das ist gut für mich, das passt zu mir, das ist irgendwie das, was ich wieder wählen würde. Und wenn du das an 8 von 10 Tagen machst, dann reicht das vollkommen aus. Also dann hast du ein sehr hohes Zufriedenheitsgefühl. Zufriedenheitslevel. Es geht einfach darum, eine Haltung zu entwickeln, in der du dir selbst die Erlaubnis gibst, zu sagen, was dich stört und das abzubauen und zu wünschen, was du brauchst und möchtest und davon mehr zu haben. Und das bezieht sich nicht nur auf Aufgaben, sondern eben auch auf Beziehungen, auf deine Einstellung. Da wird es dann auch ein bisschen kritisch, das ist schon weniger leicht, ne, wenn man selbst involviert ist. Und auch auf die Art und Weise, wie du arbeitest, wie dein Arbeitsvertrag ausgestellt ist und wie du auch deine Energie tagtäglich managst. Und manchmal sind das ganz kleine Sachen, zum Beispiel für dein mentales Energiemanagement. Und das ist nachgewiesen, dass du dich besser konzentrieren kannst, dass du Gedanken von Anfang bis Ende durchdenken kannst, dass du nicht so leicht abgelenkt wirst. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für dein inneres Gefühl der Zufriedenheit. Und dafür reicht es schon, wenn du am Tag eine halbe Stunde lang auf Außeneindrücke, vor allen Dingen digitaler Natur, verzichtest. Also wenn du dir wirklich zur Regel machst, 20 Minuten in deiner Mittagspause um den Block zu gehen und ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen. Und das sind ja keine weltbewegenden Dinge, sondern das sind kleine Veränderungen. Was du zum Beispiel isst am Tag, also auch psychisches und physisches Energiemanagement, hat einen ganz großen Hebel, wenn es um die Jobzufriedenheit geht.
Das, was du jetzt sagst, da erkenne ich schon so ein bisschen den vierten Schritt drin, konkrete Maßnahmen abzuleiten. Wie gehen wir das am besten an? Gehen wir nochmal auf dein Beispiel zurück. Jemand hat da aufgeschrieben, möchte ganz viel reisen, hat jetzt identifiziert, braucht irgendwie Neues oder so. Was wäre jetzt eine Maßnahme, die jemand aus diesem Traumjob, dem beschriebenen, ableiten könnte, wenn er oder sie aber gerade nicht reisen kann?
Die Frage nach dem Traumjob ist ja immer, was möchte ich machen? Also, ne, worauf habe ich Lust? Und die Frage nach den Maßnahmen ist immer, wie könnte es möglich sein? Und da in ein echtes Brainstorming einzusteigen und zwar auch im Dialog mit dir selbst, ich empfehle, eine Mindmap zu machen. Also wenn du dir zum Beispiel sagst, eigentlich würde mich Reisen happy machen. Und dann ist die nächste Frage, wie könnte es in meinem Job möglich sein? Dann kommst du vielleicht irgendwann darauf zu merken, es geht in meinem Job nicht, weil ich irgendwie an einen bestimmten Arbeitsplatz in einem bestimmten Gebäude gebunden bin. Aber ich habe die Möglichkeit, mein Arbeitsmodell zu verändern und vielleicht mehr privat zu reisen. Vielleicht kannst du auch aushandeln, einen Teil des Jahres remote zu arbeiten. Also frag dich ganz konsequent und viele Male hintereinander, wie könnte es möglich sein? Wie könnte es noch möglich sein? Und dabei ist vor allen Dingen wichtig, welches Gefühl verbindest du mit Reisen? Denn es ist meistens nicht so, dass wir etwas Bestimmtes haben wollen, sondern wir wollen uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ich möchte unbedingt mehr reisen, dann weist das vielleicht auch darauf hin, dass deine Freiheitsgrade im Job derzeit nicht hoch genug sind. Oder dass die Anregung, die Inspiration, das Abenteuer, die Abwechslung, die Aufregung nicht hoch genug sind. Also frag dich auch, wie kann ich das Bedürfnis, das dahinter steht, vielleicht auch auf andere Art und Weise erfüllen. Es gibt Leute, die dann auch dieses Bedürfnis von Reisen befriedigen, indem sie auf anderen Sprachen arbeiten, also mit Menschen zu tun haben, die vielleicht im Ausland arbeiten und sie selbst verlassen vielleicht Berlin nicht oder Hamburg oder München oder wo auch immer man wohnt, aber sie haben so dieses Gefühl von Weltoffenheit, von Internationalität. Das kannst du immer weiter durchdeklinieren, was dieses Bedürfnis nach Reisen in einzelnen übersetzten Facetten bedeuten könnte und wie man diesen Bedürfnis näher kommen kann.
Und es hört sich so ein bisschen so an, als ob das Gefühl oder das Bedürfnis oft groß ist, aber es sind ganz kleine Maßnahmen, die darauf schon einzahlen können.
Also das kennt man ja auch aus der Freizeit. Wenn du jetzt das Gefühl hast, oh, ich gehe so gerne wandern und ich liebe eigentlich die Natur, aber ich wohne in einer Betonwüste. Und dann hast du dir vielleicht vorgenommen, keine Ahnung, ich gehe irgendwie in den Schrebergarten meiner Freundin und mache da mal irgendwie ein bisschen Tomatenanbau. Dann machst du das vielleicht einmal im Monat für 2 Stunden und dann reicht das ja schon. Mhm. Also es ist dieses Thema der individuellen Erfahrung, die du halt im Job auch machen möchtest. Das heißt nicht, dass du sie den ganzen Tag und immer machen willst. Das bedeutet, du willst einen kleinen Teil von diesem Bedürfnis abdecken.
Jetzt sind wir doch aber auch irgendwie schon an dem Punkt angekommen, wo ich zumindest, wenn ich angestellt bin, irgendwann auch mal mit meinen Vorgesetzten darüber reden muss, wann und wie ich das in meinem Arbeitsalltag in Zukunft so umsetzen kann. Wie gehen wir das am besten an?
Wir sprechen ja gerade über Bedürfnisse und auch Vorgesetzte haben bestimmte Bedürfnisse, nämlich, dass du möglichst viel Eigenverantwortung übernimmst, motiviert bist und den Job so gut wie möglich ausführst. Und deshalb glaube ich, ist es sehr wichtig, in so ein Gespräch einzusteigen mit der inneren Haltung, dass du nicht nur deine eigenen persönlichen Bedürfnisse befriedigen möchtest, sondern auch dem Unternehmensziel dienen willst. Denn, und das muss man ja sagen, Jobcrafting dient ja allen. Weil wenn du jetzt innerhalb deiner Stärken, deines Potenzials, deiner Interessen arbeitest, dann bist du motivierter, du bist weniger krank, du bist irgendwie produktiver, du steckst auch die Leute um dich herum mehr an, du sprichst in deinem Privatumfeld mehr über deinen Job. Also es hat nur positive Auswirkungen, aber es sollte natürlich auch innerhalb deines Jobs stattfinden. Also es muss dann auch dem Unternehmenszweck dienen. Und wenn du in das Gespräch so einsteigst, dass du sagst, ey, ich habe eine Idee, wie ich mein Potenzial hier noch besser einsetzen kann, um dem Unternehmenszweck noch besser zu dienen. Dafür habe ich mir Folgendes überlegt. Dann ist das auf jeden Fall erstmal ein gutes Opening. Was man nicht machen sollte, ist ja, ich wollte mal sagen, ich finde jetzt die letzten Monate alles Käse hier und jetzt habe ich aber mal Anspruch auf XYZ. Das führt natürlich zu Gegenwehr. Aber dann gemeinsam zu fragen, wie es möglich sein könnte, diese Veränderungen in den Job zu integrieren und vor allen Dingen auch dabei immer wieder zu betonen, welche Vorteile es auch fürs Unternehmen und vielleicht sogar für die Vorgesetzte hat, ist auf jeden Fall eine Erfolgsstrategie.
Und das ist dann der fünfte Schritt, den Aktionsplan umsetzen?
Mhm. Genau, dann geht es um die echten Ziele, ne? Also wie die einzelnen Bedürfnisse dann in der Realität auch Erfüllung finden, ist eben über bestimmte Ziele. Das heißt, wenn ich mir jetzt überlege, eigentlich finde ich alles gut an meinem Job, ich merke nur, ich verdiene zu wenig Geld. Also nicht nur in Bezug auf meine Qualifikationen, sondern auch, sagen wir mal, im Vergleich zu meinem Umfeld. Und ich habe jetzt festgestellt, eigentlich finde ich alles cool, ich bin nur deshalb unzufrieden, weil ich das Gefühl habe, unterbezahlt zu sein. Dann ist es wichtig, dass du mit der entsprechend verantwortlichen Person ein Gehaltsverhandlungsgespräch führst. Und das musst du gut vorbereiten und das solltest du trainieren. Und deshalb heißt es eben in Aktion treten, weil dann wirklich dieses aktive, jetzt gehe ich auf andere Menschen zu, jetzt fordere ich ein, jetzt mache ich das im Kalender auch dingfest, gehe und nicht mehr in den Überlegungen verbleibe. Und wenn es jetzt etwas anderes ist, wie zum Beispiel dein Arbeitsmodell betreffend oder wenn es tatsächlich darum geht, dir mal zu überlegen, oh, die Aufgaben, für die ich am meisten Zeit investieren muss, die finde ich eigentlich am doofsten, dann ist es natürlich sinnvoll, mit der Führungskraft und vielleicht auch mit den involvierten Personen darüber zu sprechen, wie man Aufgaben umverteilen kann, damit du Aufgaben erledigen kannst, die dir mehr Freude machen und die dann vor allen Dingen zeitlich auch ausweiten kannst.
Können wir unseren Job überhaupt craften, wenn es in unserer Firma dafür keine Kultur gibt?
Natürlich fällt es leichter in Umfeldern, in denen das schon zur Kultur gehört, in denen es ein Vertrauen darin gibt, dass man Stärken stärken sollte und dass es auch eine Möglichkeit gibt, frei zu denken und vielleicht neue Ideen einzubringen, wo das nicht als Bedrohung interpretiert wird. Aber es gibt natürlich auch Arbeitsumfelder, für die Jobcrafting dann insofern eher eine Zumutung ist, als es bestehende Machtstrukturen vielleicht auch verändert oder daran rüttelt oder so, ne? Und dann wird's natürlich schwierig. Aber wenn du jetzt Jobcrafting für dich insofern betrieben hast, als du weißt, was du verändern möchtest und dann aber merkst, hey, in der Umsetzung scheitere ich, dann war das trotzdem nicht umsonst, es zu machen, weil du ja jetzt viel genauer weißt, was für ein Arbeitsumfeld du dann vielleicht brauchst, um das, was dir gut tut, auch leben zu können. Und dann letztendlich kannst du immer noch gehen. Weil ich meine, Jobcrafting hat viel zu tun mit love it, change it or leave it. Und wenn du es nicht liebst, es aber auch nicht verändern kannst, dann ist eben der letzte Schritt der Konsequenz, nämlich zu gehen.
Und das würdest du auch in solchen Fällen dann raten?
Es gibt Fälle, in denen es dringend notwendig ist, das Gestalten dann aufzugeben und stattdessen zu gehen. Und das ist zum Beispiel, wenn deine Werte diametral gegenüberliegend den Unternehmenswerten sind. Da kannst du so viel craften, wie du willst, da bleibst du einfach irgendwie unglücklich. Das ist auch, wenn du psychisch und physisch bereits so erschöpft bist, dass du gar nicht mehr die Kraft hast zu craften, weil du dich eigentlich erstmal erholen müsstest. Da ist es dann wichtig, eine Pause zu machen. Also entweder eben wirklich ein Sabbatical oder eine Krankschreibung oder einen Jobwechsel, wenn es dir wirklich so schlecht geht, dass du das gar nicht kräftetechnisch mehr stemmen kannst. Und wenn du jetzt alles probiert hast und dir die Veränderung verwehrt wird, dann solltest du auch lieber gehen. Das Gleiche gilt für, sagen wir mal, eher feindliche Umgebungen Erfahrungen und Beziehungen. Das ist auch schwierig, da irgendwie glücklich zu werden. Und das Letzte ist, wenn du jetzt alles verändert hast, was du dir vorgenommen hast und es wurde sogar auch erlaubt und du hast jetzt irgendwie ein anderes Arbeitsmodell und du hast andere Aufgaben und du machst es auf eine andere Art und Weise und du hast irgendwie Kontakt mit neuen Kollegen und du merkst, boah, ehrlich gesagt hat es jetzt an meinem Zufriedenheitsniveau nicht so wahnsinnig viel verändert, dann musst du dir was Neues suchen, dann hast du einen falschen Job. Also das muss man einfach ganz klar sagen.
Du bist selbstständig, du bist deine eigene Chefin. Ist Jobcrafting für dich einfacher oder schwieriger?
Ich glaube, dass es viel mehr an der Persönlichkeit als am Umfeld liegt. Das ist auch ein ganz gängiger Denkfehler in der Überzeugung, dass wir das Gefühl haben, wir sind abhängig vom Umfeld. Ich habe persönlich einfach eine ganz hohe Überzeugung von Selbstwirksamkeit. Also ich bin erstmal so aufgestellt, dass ich denke, wenn ich was ändern kann, dann mache ich es auch. Und ich glaube auch daran, dass ich Dinge verändern kann. Jetzt bin ich ja nicht solo selbstständig, sondern führe mit meinem Geschäftspartner zusammen ein Unternehmen von 30 Leuten. Und da ist es natürlich auch so, dass auch die Bedürfnisse des Unternehmens und der Mitarbeitenden für uns eine maßgebliche Rolle spielen. Also wir wandern da nicht einfach durch und machen alles immer so, wie wir das wollen. Aber ich möchte natürlich eine Kultur des Jobcrafting etablieren und deshalb möchte ich das auch vorleben. Und für mich zum Beispiel bedeutet Jobcrafting jetzt in letzter Zeit, dass ich noch konsequenter lerne, Dinge zu delegieren, weil dadurch, dass ich das Unternehmen aufgebaut habe, bin ich natürlich auch eine Weile gewohnt gewesen, alles irgendwie selbst zu machen und selbst zu kontrollieren. Und da gewöhne ich mich gerade so ein bisschen um, damit ich wieder mehr Zeit für die strategischen Aufgaben habe, weil ich gemerkt habe, dass ich so operativ involviert war, dass mich das nicht mehr so happy gemacht hat. Und das bedeutet nicht, dass ich nicht auch Sachen machen muss, auf die ich keine Lust habe. Aber das auszuweiten, was mir gut gefällt, ist, glaube ich, auf jeden Fall innerhalb meiner Persönlichkeit angelegt und auch für das Unternehmen wichtig, glaube ich. Also diese Gestaltungsfreiheit, die wir haben und die Macht, die wir auch innerlich entwickeln können, wirklich etwas zu verändern, die ist viel, viel größer als Menschen denken. Und da bewusst einzutauchen, macht dir eben auch klar, wie viel Freiheit du hast.
Also wenn jetzt jemand hier zugehört hat, Lust bekommen hat, was zu ändern, dann wäre im Grunde das Erste, was diese Person tun sollte, sich zu fragen, was gibt mir Energie? Was frisst Energie?
Du könntest mal so ein Kreuz auf dem DIN A4-Blatt aufmalen und die eine Achse ist, wie viel Zeit brauchen Aufgaben, die du erledigst und die andere Achse ist, wie viel Energie geben sie dir? Und dann hast du ja 4 Quadranten und dann gibt es zum Beispiel die Aufgaben, die im Moment noch wenig Zeit in Anspruch nehmen, die dir aber wahnsinnig viel Energie geben. Und dann weißt du ganz genau und super schnell, hey, ich muss einfach ausweiten, was ich da tue. Ich muss davon mehr machen. Und wenn du jetzt das Pech hast, dass es Aufgaben gibt, die wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen, aber dir super viel Energie nehmen, dann weißt du sehr deutlich, schwarz auf weiß, whoopsie, das muss ich vielleicht irgendwie zeitlich ein bisschen eingrenzen. Da muss ich lernen zu delegieren oder muss eben mit meinem Team sprechen, wer die Aufgaben wie übernehmen kann. Müssen wir vielleicht umverteilen.
Das klingt auch nach einer ersten sinnvollen Jobcrafting-Maßnahme. Danke für deine Zeit. Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Und noch mehr Anregungen zum heutigen Thema gibt Ranghild Struss in ihrem Buch, wie sie mit Jobcrafting ihre Arbeit wieder lieben lernen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Bei welchen Fragen braucht ihr noch Antworten? Bei welchen Themen fehlen euch Anregungen? Schreibt mir gern per Mail an smarterleben@spiegel.de, per WhatsApp an die 0151 728 29182 oder bei Spotify direkt hier unter dieser Folge in den Kommentaren. Und falls euch dieser Podcast gefällt, bewertet uns gern bei Apple Podcasts oder Spotify. Natürlich könnt ihr Smarter Leben dort auch kostenlos abonnieren und so verpasst ihr dann keine Folge. Dank geht an Jared Schmidtke, Jasmin Yüksel und Philipp Wackler, die mich diesmal unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Above Zero. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.